SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
10.20 Uhr, SWR1 Rheinland-Pfalz mit einer aktuellen Verkehrsmeldung. Vorsicht auf der A67 Mönchhof-Dreieck Richtung Darmstadt. In der Einfahrt Groß-Gerau Gefahr durch eine Ölspur. Und in Leute zu Gast ist ein Mann, der in Südostasien ein riesiges Unternehmen besaß, Millionär war und dann eines Tages beschloss, als Bettelmönch zu leben. Und über dieses ungewöhnliche Leben hat er jetzt auch eine Autobiografie geschrieben. Wer loslässt, hat zwei Hände frei. Zu Gast ist Master Han Shan. Sie sind 1951 als Hermann Ricker in Offenbach geboren und dort aufgewachsen in einem katholischen Elternhaus. Das heißt, sie sind durchaus auch schon früh mit Glaubensthemen in Berührung gekommen. Hat der katholische Glaube Sie damals irgendwie angerührt?
Ja, war schon sehr wichtig zu der Zeit, wo ich in Deutschland war. Und das war auch sehr gut und hat mir auch viel geholfen in vielen Sachen. Natürlich, wie ich dann später nach Asien ausgewandert bin mit 23 Jahren damals, habe ich natürlich erfahren, dass auch noch andere Philosophien gibt, andere Art, sich selbst zu erkennen. Ich meine, jede Religion, eigentlich klassische Religionen auf der Welt, haben ja immer ein Ziel, nämlich die Wahrheit zu ergründen. Wo kommen wir her? Was war vorher? Was passiert danach? Wieso sind wir hier? Wie können wir unser Leben gestalten, dass es vielleicht anders wird und besser wird, wenn man so schön dazu sagt? Das heißt, Religion ist immer ein Weg, ist ein Mittel, ist eine Methode, um diese innere Wahrheit zu finden. Und natürlich obliegt es jedem frei, seine eigene Religion zu finden, aber natürlich viele Male passiert, ging mir früher auch so, man hält sich an der Religion fest und sieht die Religion als Ziel. Die Religion, jede Religion ist immer nur ein Mittel, um was in Gang zu setzen. Hilfstellung, ein Weg, den man gehen kann, der einem helfen kann, das bei sich selbst freizusetzen.
Ihre Schwester ist ja sogar Ordensschwester geworden, katholische Ordensschwester. Sie Bettelmönch in Thailand später. Wie haben da Ihre Eltern reagiert?
Ja, meine Eltern sind eigentlich sehr tolerant, waren schon immer tolerant. Und das ist eigentlich die Toleranz, die ich sehr schätze von allen, die ich damals gekannt hatte, dass man eben, das ist auch ganz wichtig für jede Religion, tolerant gegen andere zu sein. Jeder, der andere Religionen verurteilt, verurteilt eigentlich seine eigene Religion, weil wir wollen ja alle die Wahrheit finden, Religion. Und das ist ganz wichtig und die Toleranz war sehr, sehr groß, war gut.
Sie sind ja recht früh, wie Sie erwähnt haben, nach Südostasien mit 23 Jahren nach Singapur. Sie waren Diplomkaufmann und Diplomingenieur, hatten die Chance für eine deutsche Firma, für Rulai als Produktionsleiter in Singapur zu arbeiten. War Ihnen sofort klar, da will ich hin, das will ich machen?
Ja, es hat mich sehr angezogen in Asien zu der Zeit, muss ich wirklich ehrlich sagen, weil ja, in Deutschland einmal, ja, ich wollte schon immer raus, auch noch in jungen Jahren. Und Asien hat mich immer irgendwie fasziniert, das Exotische, andere Länder, andere Kulturen, mich sehr angezogen zu der Zeit.
Sie waren dann ja in sehr jungem Alter dort schon für 200 Leute verantwortlich, schreiben in Ihrem Buch, mir war es von Anfang an wichtig, auch ein guter Chef zu sein. Was hieß es konkret für Sie, ein guter Chef sein?
Ja, ein guter Chef, speziell in Asien, ist einer, der als Vater fungiert, der sich um die Leute kümmert, den auch auf der anderen Seite die vergrößerte Familienmitglieder im Betrieb auch wieder unterstützen. Das heißt, es ist eine sehr enge Zusammenarbeit und das muss man einfach verstehen, muss sich damit beschäftigen, muss die Kultur in sich aufsaugen, um das wirklich mal auf der Basis, wie es da in Asien normalerweise üblich ist, mitzukriegen. Und das war mir sehr, sehr wichtig, weil ich wollte ja nicht einfach meine deutschen Erziehungen hin nach Asien bringen und die einfach hinsetzen und sagen, jetzt macht mal so, wie ich es so gelernt habe, sondern ich habe einfach gesehen, dass doch sehr viel flexible Arten und Weisen in Asien vorhanden sind, Improvisation und so weiter und so fort, die sehr gut ist in Asien. Und wenn man die kombiniert mit unserem deutschen Technikwissen, dann kann sehr Gutes dabei rauskommen.
Hermann Ricker alias Master Han Shan. Mit 23 Jahren ging er für eine deutsche Firma nach Singapur. Heute ist er Lehrender des Buddhismus.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, am ersten Tag des neuen Jahres zu Gast ist ein ganz ungewöhnlicher Mann. Er besaß eine Firma mit 1000 Mitarbeitern und war Multimillionär. Und dann entschloss er sich eines Tages, sein ganzes Vermögen zu verschenken, um ein ganz anderes Leben zu führen. Er wurde Bettelmönch in Thailand. Als Unternehmer hieß er Hermann Ricker, heute Master Han Shan. Herzlich willkommen, Leute.
Schönen guten Tag, freut mich hier zu sein.
Master Han Shan, großer Berg heißt das, glaube ich, übersetzt. Sie leben ja den größten Teil des Jahres in Thailand. Wie begrüßt man dort das neue Jahr?
Das europäische neue Jahr wird zwar auch gefeiert, aber es ist eigentlich nicht das Original-Thai-Neujahr. Das Original-Thai-Neujahr ist das Wasserfestival. Das sind 3 Tage, wo sich jeder mit jedem Wasser über den Kopf schüttet, überall auf den Straßen. Die Leute stehen am Straßenrand, spritzen mit Spitzpistolen, jeden mit Wasser voll, der vorbeifährt. Das ist so das typische neue Jahr in Thailand. Unser neues Jahr wird zwar auch gefeiert, aber mehr kommerziell in den großen Hotels in Bangkok und so weiter und so fort.
Hier gibt's ja die traditionellen Neujahrsvorsätze am Silvesterabend mit dem Rauchen aufhören, ein paar Kilo abnehmen, einfach ein bisschen gesünder leben. Ich frag mich für Sie als jemand, der da ganz radikal war, der gesagt hat, ich ändere mein Leben total und gebe alles, was ich besitze, her, um ganz schlicht in Armut zu leben. Ist es für Sie lächerlich, wenn Sie solche Vorsätze hören?
Ja, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich kann nicht jedem sagen, er soll alles wegschmeißen und sich in den Wald zurückziehen. Geht auch gar nicht, weil wir haben ja alle Verantwortung. Viele haben Familie, wir haben Arbeit, wir müssen ja leben hier. Schöner Neujahrsvorsatz wäre eigentlich mal einen Ansatz machen bei sich selbst, das wahre Glück bei sich selbst zu suchen und nicht immer das von äußeren Sachen abhängig zu machen, sondern einfach mal innere Einkehr zu halten und versuchen, das Glück oder die Energie des Glücks, das wir ja alle eigentlich bei uns haben, in uns selbst freizulegen, anstatt immer nach draußen zu schauen und Sachen nachzurennen, wo wir denken oder glauben, dass sie uns glücklich machen, wo wir dann zum Schluss doch meistens feststellen, dass das Glück, das wir an Sachwerten oder auch anderen Vorstellungen festmachen, sehr vergänglich ist. Und das wahre Glück, das wir eigentlich alle bei uns haben, das freizulegen, das auch permanent zu pflegen und auch mitten in den Alltag zu tragen, das wäre eigentlich ein wunderschöner Vorsatz fürs neue Jahr.
Sie haben ja deshalb alles hergegeben, um als Bettelmönch in Thailand zu leben, um Ihr eigenes Glück zu finden und sagen, Sie haben es gefunden. Was heißt denn für Sie Glück?
Das kann man in Worten schlecht beschreiben. Das muss man eigentlich direkt bei sich selbst erfahren, was das heißt. Aber es gibt Glückszustände, die man nicht vergleichen kann mit dem normalen Glück, das wir so im Leben erfahren. Es ist ein permanentes Gefühl des Wohlbefindens, das man in sich hat, weil man eben gelernt hat, sein Glück, sein eigenes Glück nicht von äußeren Sachen abhängig zu machen, nämlich von Sachen, die uns vielleicht Leute an den Kopf schmeißen, wo wir uns drüber ärgern, zu verstehen, dass die Reaktion darauf eigentlich bei uns stattfindet. Damit anders umzugehen, nämlich zu erkennen, dass das eigentlich mit uns gar nichts zu tun hat und dass, wenn wir unser Glück von Sachen abhängig machen, die uns Leute vielleicht sagen oder auch nicht sagen, dann machen wir uns abhängig von anderen Leuten für unser eigenes Glück.
Gibt es denn eigentlich immer nur so einzelne Glücksmomente oder kann man wirklich permanent glücklich sein?
Ja, man kann wirklich permanent glücklich sein, wenn man gelernt hat, die Sachen, die das Glück bei uns überlagern, loszulassen. Und das kann man eigentlich tun, indem man mit gestärkter Aufmerksamkeit sich selbst beobachtet, was in einem selbst vorgeht, wieso wir so reagieren, wie wir reagieren, ob wir uns ärgern oder freuen, traurig sind, glücklich sind, was immer, wieso jeder anders das Glück wahrnimmt und das bei sich selbst zu entdecken und eben von den äußeren Umständen unabhängig zu werden.
Ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Master Han Shan, erst Multimillionär, dann Bettelmönch, ist zu Gast in SWR1 Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute. Am Neujahrsmorgen mit Master Han Shan, einst Unternehmer, später Bettelmönch, heute Lehrer des Buddhismus. Nach 5 Jahren Tätigkeit für die Firma Rolei haben Sie beschlossen, sich selbstständig zu machen und die Sicherheit des Angestelltenlebens aufzugeben. Was hat Sie daran gereizt?
Ja, ich habe einfach gesehen, es hat mir nach draußen gedrängt und ich dachte einfach, die Erkenntnisse, die ich in den 5 Jahren gesammelt habe über die Kultur, über die Menschen, über die ganze Wirtschaftslage, kann mir dabei helfen. Es war eine sehr große Erfahrung. Zudem zu der Zeit natürlich auch, muss man sagen, Asien, die Wirtschaft hat geboomt. Viele europäische Firmen kamen dahin und da war die Zeit eigentlich nach meiner Einstellung damals reif, den Schritt zu tun und habe ich dann auch gemacht.
Ja, es wurde ja ein Riesenerfolg. Mit 3 Leuten haben Sie angefangen, 1000, ja. Um die 1000 sind es geworden. Ein weltweites Firmennetzwerk haben Sie entwickelt. Was haben Sie genau hergestellt?
Ja, eigentlich 3 Hauptproduktsparten. Es waren einmal Capital Investment Goods, also Maschinen und Anlagen für alle möglichen Produkte, Kugelschreiber, Videotapes, Audiotapes, was immer dazugehört. Dann das andere waren Medical Supply Goods, also medizinische Güter, Einwegspritzen, Intravenus-Strips, Nierenanalysen. Dann später habe ich noch eine Firma in den Staaten dazu gekauft für Irrigation, also Rasensprinkleranlagen sozusagen. Dann hatte ich noch ein kleines Geschäftshobby, das war Logic Toys. Einer davon war der Masterball, das andere war ein Plastic Jigsaw Puzzle, das erste auf der Welt damals.
Das waren so intelligente Spielzeuge, ne?
Ganz
Master
genau, weil
Ball
es hat mich immer die Logik hat mich immer sehr angeregt.
Ja.
Das war immer, ja.
Sie haben dann dieses eigene Unternehmen sehr erfolgreich geführt und haben aber von Anfang an auch gesagt, Sie haben sich trotzdem nie nur vom reinen Profitdenken lenken lassen, sondern Ihnen sei von Anfang an wichtig gewesen, auch Ihre Geschäfte an einer Unternehmensethik auszurichten. Was hieß es denn konkret?
Ja, das heißt einfach, oder es war immer mein Bestreben, zu der Zeit Geschäfte zu machen, Zufriedenheit aller Beteiligten. Weil ich glaube, jeder, der mal Geschäfte gemacht hat, der weiß, das ist das Optimum. Das habe ich mir versucht zu erreichen. Und weil sich einfach jeder zufrieden fühlte, der Kunde, meine Mitarbeiter, ich selbst und natürlich auch die Zulieferer, war auch ein Kreis, eine Art von Familie entstanden, wo man sich, auch wenn es mal Schwierigkeiten oder Probleme gab, leicht wieder arrangieren konnte, weil ein gutes Verhältnis da war. Und weil jeder gefühlt hat, da ist für jeden was drin, das hat jeden zufriedengestellt. Und das war einfach meine Philosophie. Das Resultat davon, ja, war Geld, stimmt, aber ich habe die Safe-Tier nie zugemacht, um das Geld zu horten, weil man weiß ja, wenn die Safe-Tier zu ist, ja, es kann nichts raus, das stimmt, aber kann was rein. Die Tür ist zu.
Wenn Sie heute in der Wirtschaftskrise Geschichten von Managern hören, die nur auf das schnelle Geld aus sind oder Riesenprämien kassieren, während ihre Mitarbeiter entlassen werden, was geht da in Ihnen vor?
Ja, das finde ich sehr, sehr schade, dass unsere Wirtschaft oder viele von, ich sag nicht alle, es gibt auch andere Firmen, aber viele von Managern einfach nur noch Schreckensnachrichten verbreiten und immer das Erste, was alle mal hört, wie viele Arbeitsplätze dann wieder gestrichen werden. Wie das vor sich gehen soll, kann ich mir wirtschaftlich gar nicht vorstellen, weil auch wenn Arbeitsplätze gestrichen werden sollen, wenn der Umsatz gehalten werden soll, dann noch vergrößert werden soll, wo soll das denn herkommen? Es müssen weniger Leute mehr Arbeit tun, die dann, weil sie sich nicht mehr bei der Sache fühlen oder es nicht mehr bewältigen können, schlechtere Arbeit tun und dafür ein schlechtes Resultat für die Firma rausbringen, ist ja ganz klar. Deshalb muss man meiner Meinung nach anfangen, wieder mal neue ethische Werte in die Firmen einzuschleusen oder zu etablieren. Ich habe schon gesehen, viele Firmen versuchen das schon, sagen, ach, ja, wir wollen jetzt gut sein, wir wollen uns nicht mehr belügen, wir sind ehrlich gegeneinander, wir unterstützen uns alle, wir schreien uns nicht mehr an, wir zeigen uns nicht mehr an, wir verurteilen uns nicht mehr. Das ist schön und gut, solche Werte in die Welt zu setzen, bloß wie kann ich mich daran halten? Wie kann sich der Einzelne dran halten? Das muss der Einzelne in sich selbst freilegen können, auch so zu sein. Und das erfordert Training. Und die Mittel werden normalerweise in Firmen nicht zur Verfügung gestellt. Man muss den Leuten ein Instrument in die Hand geben, dass sie sich ändern können und dann die Energie wieder in die Firma tragen können, dass es die Firma ändert. Weil eine Firma ist ja eine Summe von allen Mitarbeitern, die dabei sind, egal auf welchem Platz sie nun mal sind. Das muss man verstehen. Und wenn man das wirklich versteht als Manager, wird man auch Erfolg haben. Und da wird auch die Firma in der Krise stabil bleiben, weil eben die Leute sich alle in einem Boot fühlen, alle an einem Strang ziehen, von oben bis ganz nach unten. Und deshalb wird die Firma auch beständig sein.
Wege zum erfolgreichen Unternehmertum. Tipps von Master Han Shan, einst Unternehmer mit 1000 Beschäftigten, später buddhistischer Böttelmönch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Wer loslässt, hat zwei Hände frei. So heißt die Autobiografie unseres Leutegastes Master Han Shan, der einen spektakulären Entschluss fasste, die Millionen, die er besaß, verschenkte und Bettelmönch in Thailand wurde. Master Han Shan, Sie hatten ja bereits gesagt, auch als Sie Unternehmer waren, hatten Sie sich in Ihren Geschäften nie von Profitdenken leiten lassen. Dennoch, mit dem Erfolg kam für Sie natürlich auch der Wohlstand. Das hieß im Klartext, Sie hatten ein Penthouse in Singapur, ein Apartment in Hongkong, eine Ferienwohnung in Penang, mehrere Autos, unter anderem ein Jaguar und ein Lotus, also den gleichen Sportflitzer, den James Bond fuhr. Sie waren Mitglied in allen einflussreichen Clubs in Singapur. Wenn Sie damals jemand gefragt hätte, sind Sie glücklich? Was hätten Sie geantwortet?
Hätte gesagt, ja, ich bin glücklich.
Was hat Ihnen denn dieser materielle Wohlstand bedeutet?
da hat man nicht sehr viel bedeutet, hat mir einen gewissen Komfort im Leben gegeben. Das stimmt natürlich schon und ich war frei in vielen Sachen, die man halt mit Geld bewerkstelligen kann, ist ganz klar.
Und Sie und haben es auch genossen, schnelles Auto mal zu fahren.
Ja, natürlich, aber ich hätte so viel lieber mehr genossen. Zu der Zeit war ich ja sehr viel unterwegs, ich war 50% der Zeit im Flugzeug, konnte also meine Yacht und meinen Lotus kaum benutzen, war immer irgendwo anders. Die waren zwar da und es war ein schönes Gefühl, das zu haben und das auch benutzen zu können, aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, benutzt habe ich es eigentlich wenig.
Dann haben Sie es mal benutzt, da waren Sie 44, das wurde dann zum großen Wendepunkt Ihres Lebens, da haben Sie nämlich einen Autounfall. Was ist da genau passiert?
Ja, da war ich auf dem Weg von meinem Head Office in Singapur nach meiner Fabrik in Penang, die malaysische Halbinsel hoch, entlang der Straits of Malacca. Der neue Highway, der war noch nicht vor langer Zeit fertig geworden und natürlich ja, musste auch mal wieder Jaguar fahren. Und bin da hochgefahren und auf halbem Wege kam ein großer Laster in die Quere, mit großen tropischen Baumstämmen beladen, der Fahrer eingeschlafen wahrscheinlich und beim Überholen riss der Laster plötzlich auf meine Fahrbahn, ich bin voll dagegen geknallt, dann gegen die Leitplanke, das Auto ein paar Mal überschlagen, dann auf dem Dach gedreht, drehte sich immer weiter, bis ich dachte, ja, wenn das jetzt nicht aufhört zu drehen, dann irgendwie das Dach kommt immer näher an meinen Kopf, wird mir langsam meinen Kopf abschellen. Waren ganz nüchterne Gedanken eigentlich und plötzlich blieb das Auto dann stehen und ich habe mich betastet, war noch alles in einem Stück, schien so. Habe mich dann freigemacht, bin aus dem Rückfenster rausgekrochen, das war das einzige Fenster, was noch ein bisschen offen war, wo ich noch raus konnte, das andere war alles eingedrückt. Und habe mich dann richtig betastet und tatsächlich, es war kein Kratzer an mir.
Was ein Wunder war. Also in der Autowerkstatt wurde Ihnen danach gesagt, das ist unglaublich, dass Sie das überlebt haben.
Ja, das stimmt. Das wollte wirklich keiner glauben, dass da einer noch lebend aus dem Wrack rausstieg. Aber ja, man kann sagen, ist ein Wunder, obwohl ich sage, es gibt keine Wunder.
Also Sie sagen, es war Bestimmung, oder?
Okay. Aber es war, ja, man kann das wirklich bezeichnen, sehr, sehr ungewöhnlich, dass jemand aus so einem Wrack unverletzt herausstimmt. Das stimmt natürlich ganz klar.
Wieso hatten Sie danach das Gefühl, ich kann jetzt nicht mehr so weiterleben wie vorher?
Ja, es hat mir einfach direkt gezeigt, wie vergänglich doch eigentlich meine eigene Existenz in direkter Erfahrung ist. Mir wurde schlagartig bewusst, jeder andere, der einen Unfall hat, wusste auch nicht die Sekunde davor, dass er nächste Sekunde einen Unfall hat. Und dachte einfach, wenn das mein Leben sein soll, wenn ich das tue, was ich tue, Geschäfte mache, durch die Welt ras, wenn das der Sinn des Lebens sein soll, kann irgendwo, passt irgendwo was nicht zusammen. Da muss noch was anderes dahinter geben.
Jetzt kommt ja nicht jeder, der sich überlegt, dass er sein Leben ändern will, auch nach so einer Erfahrung wie einem Unfall, auf die Idee, Bettelmönch in Thailand zu werden. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen?
Ja, muss natürlich dazu sagen, ich war schon vorher wegen meiner Geschäftszeit schon in Kontakt mit Mönchen in Thailand, auch mit sehr guten Meditationsmeistern, sehr angesehenen Mönchen, habe mich also schon mit der ganzen Philosophie der Grundlehre des Buddhas beschäftigt, habe auch schon zu der Zeit meditiert und ja, nach Thailand zu gehen, nachdem die Entscheidung dann getroffen war, dass ich Bettelmönch werden wollte, war eigentlich die logische Sache für mich, weil ich einfach die Kultur schon kannte, Bettelmönche in Thailand, wie die Art und Weise ist, wie sie sich benehmen, was sie tun. Und es war einfach die logische Stufe für mich, nach der Entscheidung, das zu tun.
Sie haben dann Ihre Firma, die zu diesem Zeitpunkt einen Jahresumsatz von 33 Millionen US-Dollar machte, an Ihre beiden engsten Mitarbeiter überschrieben. Ihr privates Vermögen haben Sie an einen Orden buddhistischer Nonnen verschenkt, ihren Altersheim und soziale Einrichtungen betrieben. Wie haben denn Ihre Mitarbeiter reagiert, als Sie gesagt haben, ich überschreibe euch die Firma und werde Bettelmönch?
Ja, die waren natürlich sehr, sehr überrascht und haben mich natürlich auch versucht, so wie viele andere nähere Freunde auch, mich von meiner Entscheidung abzubringen. Die hatten zwar schon gemerkt nach dem Unfall, dass irgendwas bevorstand, hat so jeder ein bisschen gefühlt, aber dass es so drastisch werden würde, wusste eigentlich keiner. Die dachten alle, ja, der wird sich ein bisschen mehr zurückziehen und vielleicht nicht mehr so oft in die Firma kommen. Aber meine Entscheidung war wirklich sehr radikal und wie sie ihn mitgeteilt haben, waren natürlich sehr überrascht. Auf der anderen Seite, sie haben sich dann langsam eingefunden, haben das übernommen. Ich habe gesehen, da war auch keine Gier dabei, dass die unbedingt jetzt das ganze Geld wollten, sondern die kannten schon meine Philosophie, waren lange dabei, fast von Anfang an dabei, kannten die Art, Geschäfte zu machen, die Philosophie in der ganzen Firma, kannten die Kunden, kannten alles und es war einfach der richtige Weg für mich, den Leuten das weiter in die Hand zu geben, das auch so weiterzuführen.
Wer loslässt, hat zwei Hände frei. Unser Leutegast hat's bewiesen. Er war Multimillionär, verschenkte alles und wurde Bettelmönch in Thailand. Master Hanshan alias Hermann Ricker. 2 Jahre lebte er als Bettelmönch auf einer einsamen Insel, wie das für ihn war im Vergleich zum stressigen Unternehmerleben vorher. Darüber sprechen wir in der nächsten Stunde, Leute. Ich bin Katja Heinen und hier noch eine aktuelle Verkehrsmeldung. Vorsicht auf der A5 Karlsruhe-Frankfurt zwischen Heidelberg-Schwetzing und Kreuz-Heidelberg ist ein Hund auf der Fahrbahn.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Mit einem Mann, der nicht den klassischen amerikanischen Traum lebt, vom Tellerwäscher zum Millionär, sondern den umgekehrten, vom Millionär zum Bettelmönch und der da ein erfülltes Leben gefunden hat. Ich habe Ihre Geschichte, Master Hanshan, meiner 5-jährigen Tochter erzählt und die hat mich dann gefragt, aber Mama, warum hat der Mann nicht zumindest ein bisschen was für sich behalten? Eine berechtigte Frage, finde ich. Wieso haben Sie keine kleine private Rücklage gebildet, sondern das mit dem, wenn das mit dem Bettelmönch-Dasein in Thailand schief gehen sollte, sondern wirklich alles, was Sie besaßen, hergegeben?
Ja, das stimmt natürlich und ich glaube, ihre Tochter war nicht die Einzige, die Frage gestellt hat, aber sehr viele andere Leute die Frage gestellt. Hat eigentlich 2 Gründe. Einmal natürlich als Bettelmönch, man legt einen Armutsknüppel ab, ganz klar. Nachdem die Entscheidung gefallen war, dachte ich, ja, das muss raus in mir. Ich muss in mir selbst Platz schaffen, das neue Wissen, das ich erstrebt habe oder mir bei mir ansammeln wollte, Platz zu geben, sich anzusammeln. Wenn ich noch weiter in dem anderen drin gehangen hätte, war in mir die Vorstellung, dass das neue Wissen keinen Platz hat, weil man fühlt sich immer noch mit den Sachen verbunden und ich dachte einfach, ja, da muss raus, damit was Neues rein kann. Und ich wollte mir natürlich zu dem Zeitpunkt die bestmögliche Gelegenheit geben, das neue Wissen in zu mir anzusammeln. War ja meine neue Richtung, war meine neue Lebensphilosophie. Ich wollte die Wahrheit erfahren. Und das ist natürlich ganz wichtig für jeden, der sich auf die Wahrheitssuche macht, auch mit sich selbst im Reinen zu sein und auch wahrhaftig zu sich selbst zu sein, ist ganz, ganz wichtig.
Sie sind dann nach Thailand gegangen, um Bettelmönch zu werden. Wenn jetzt hier jemand in Deutschland in einen Orden eintritt und sagt, ich will Mönch oder Nonne werden, dann ist es ja ein relativ langwieriger Prozess. Er muss erstmal ein mehrjähriges Noviziat ablegen, um sich selbst zu prüfen und zu hinterfragen, ob das überhaupt der richtige Weg für ihn ist, bevor er die ewigen Gelübde ablegt. Wie schwer ist es, buddhistischer Mönch in Thailand zu werden?
Ja, natürlich, die buddhistischen Bettelmönche in Thailand haben kein ewiges Gelübde. Jeder in Thailand wird zu irgendeiner Zeit mal Mönch für eine Weile. Auch der König war mal Mönch. Regierungsangestellte werden angehalten, 3-mal im Leben 3 Monate Mönch zu werden. Einmal für den König, einmal fürs Land, einmal für sich selbst. Viele junge Leute, auch bevor sie heiraten, ziehen sich in den Tempel zurück für 3 Monate. Um eben neues Wissen in sich selbst anzusammeln, dass sie dann auch wieder ihren Kindern weitergeben können. Es ist also eine sehr große Tradition, in Thailand Mönch zu werden. Und das ist eigentlich noch die Grundform des Buddhismus, die der Buddha damals verbreitet hat, wie er noch durch die Länder zog und gelehrt hat. Man muss zwar jetzt auch zum geistigen Oberhaupt der Provinz, um ordinieren zu können, und der entscheidet dann über die Ernsthaftigkeit der Person, ob der nun ordiniert werden soll oder nicht.
Das ist eine Art Abt quasi des Ordens. Wie hat er denn reagiert, der Abt, als Sie als Europäer kamen und gesagt haben, ich möchte buddhistischer Bettelmönch werden?
Tja, natürlich am Anfang hat sich sehr gefreut, dass ein Europäer sich dafür interessiert, es zu tun. Auf der anderen Seite, wie ich ihm dann sagte, dass ich alleine da auf der Insel leben wollte, da wurde ein bisschen zurückhaltend, weil ja, hat ja auch ein bisschen Verantwortung für den Europäer, der da ist. Hatten schon viele andere lokale Mönche versucht, auf der Insel zu wohnen. Haben es nicht ausgehalten.
Eine einsame Insel ausgesucht, auf der sie leben wollen.
Ja, war eine einsame Insel auf dem großen Binnensee, Nong Han See im Nordosten Thailand. Das ist der größte Binnensee in Thailand, riesige Flächen. Da war die kleine Insel, wo ich dann gefunden hatte für mich. Und der Abt natürlich hat natürlich auch gesehen und hat erfahren, was ich alles getan habe, um das zu tun. Und er hat in mir selbst die Energie der Ernsthaftigkeit gesehen und sagt, ja, ich helfe dir. Es war auch eine Ehre für ihn, mich zu unterstützen, weil er eben gefühlt hat, da ist wirklich einer, der die Wahrheit sucht und dem müssen wir so gut wie möglich helfen.
Was steht denn an Besitztümern einem Mönch zu?
Kann verschieden sein, aber die Hauptgrundausrüstung ist immer Kleidung, 3 Satz Gewänder. Ein Satz besteht aus 3 Teilen, aus einem Rock, aus einer Bluse und einem Übergewand. Moskitozelt, Slippers, das ist Standard. für einen Mönch und natürlich die Bettelschale. Und das bezieht sich so auf die vier Grundlagen unserer Existenz. Man braucht was zum Anziehen. Man braucht irgendwie eine Hausung, die einen beschützt vor Regen oder Sonnen, dass man nicht krank wird, richtig praktizieren kann. Man braucht was zu essen, ist die Bettelschale. Und man braucht ab und zu mal Medizin. Medizin nicht in unserem Sinne mit Krankenhäusern, sondern Pflastermann, Jod oder so irgendwas. Und es geben einem die Leute eigentlich beim Mönchwerden, also beim Ordinieren.
Alles, was man zum Leben braucht. SWR 1, Rheinland-Pfalz, Leute mit Master Hanshan, einst Unternehmer und Multimillionär, dann buddhistischer Bettelmönch.
SWR 1, Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR 1, Rheinland-Pfalz, Leute mit Master Hanshan. Er ist in Offenbach geboren, wurde erfolgreicher Unternehmer in Singapur und verschenkte alles, was er besaß, um als Bettelmönch in Thailand zu leben. Wir hatten ja gerade darüber gesprochen, wie schwierig die Lebensbedingungen auf der Insel in Thailand waren. Normale Buddhisten haben 5 Regeln, nach denen sie leben müssen, Mönche 227. Was sind denn die wichtigsten Mönchregeln?
Ja, ein Fall ist natürlich Enthaltsamkeit, ist eins davon. Man darf nach 12 Uhr am Tag nichts mehr essen, nur noch am Morgen. So wie ich damals immer nur einmal am Tag gegessen, immer jeden Morgen.
Einmal am Tag?
Ja, einmal um 9 Uhr morgens, das war's dann für den Tag. Manche essen auch noch mehr, also die Anzahl des Essens ist nicht vorgeschrieben, aber nach 12 sollte man nicht mehr essen. Und natürlich, man darf nichts fragen. Man muss immer darauf warten, bis einem jemand was in die Hand gibt. Und es genügt auch nicht, wenn man sagt, da ist was zum Trinken oder da ist was, nimm dir das. Das genügt nicht. Man muss wirklich dem Mönch in die Hand geben.
Also man muss mit seiner Bettelschale da stehen und warten, dass die Leute es einem direkt genau so in die Schale legen. Genau. Jeden Morgen wird diese Bettel-Tour gemacht. Sie sind da mit dem Schiff übergesetzt von der einsamen Insel, auf der sie lebten, in die nächstgelegene Stadt. Wie hat man sich so eine Bettel-Tour vorzustellen? Man läuft da irgendwie die Straße entlang und die Leute geben dann da was rein, oder?
Ganz genau so. Ich meine, man hat die Bettelschüssel, die so, ja, so 30 cm im Durchmesser, vielleicht 20 cm hoch. Sieht aus wie ein Ball, der oben flach ist, wo man einfach was reinlegen kann. Und die hängt man so um den Hals und geht los. Und die Leute, die einem sehen und denken, dem Mönch möchte ich was geben, die geben was. Ist natürlich auch eine sehr große Tradition in Thailand, in der Kultur eingewoben, die Mönche zu unterstützen, dem Mönch was zu geben. Viele Leute wissen und verstehen, dass das Geben eigentlich als erstes mal gut für sie selbst ist, weil sie sich selbst bei dem Geben gute Energie in sich selbst erzeugen, die sie wieder weiter benutzen können und auch auf andere Verwandte und auch Verstorbene übertragen können. Und jeder gibt. Thailand generell ist eine Kultur des Gebens. Und die Mönche sind natürlich damit sehr verbunden und eingeschlossen. Ein Mönch was zu geben, wie gesagt, ist eine sehr große Ehre. Dafür Bettelrunde muss man barfuß laufen. Und auch wenn einem die Leute was geben, die werden immer ihre Schuhe ausziehen und auch barfuß sein, weil sie sich nicht besser stellen wollen beim Geben als der Mönch.
Also das mag jetzt für Sie sehr europäisch gedacht klingen, aber mir wäre die Vorstellung, in einer Bettelschale rumzulaufen und mir mein Essen für den Tag von anderen erbetteln zu müssen, in höchstem Maße unangenehm. Für Sie als jemand, der vorher immer so viel Geld hatte, um sich alles, was er wollte, einfach kaufen zu können, haben Sie das keinen Augenblick als demütigend empfunden?
Nicht als demütigend, weil, okay, es ist ja Tradition für die Thai-Mönche zu betteln, ist ja normal. Ich war ja Mönch und ich wollte ja auch ein guter Mönch sein und das auch richtig machen, also musste ich betteln. Auf der anderen Seite natürlich, was ich sagen, stimmt vollkommen. Ich hatte vorher Geld gehabt und kam jetzt an armes Thailand, ärmste Gegend, nur Reisbauern. Die Leute hatten auch nicht sehr viel zu essen für sich selbst. Und es kam mir schon sehr mummelige Gedanken hoch. Was machst du jetzt hier? Nimmst den Leuten ihr Essen noch weg? Hast vorher viel gehabt, jetzt bist du Bettelmönch und die Leute müssen ihr Essen auch noch mit dir teilen. War mir schon ein bisschen komisch am Anfang, stimmt.
Aber Sie haben ja für Ihr Vermögen ja auch mit anderen geteilt.
Das stimmt natürlich auch, ganz klar. Aber ich war natürlich dann sehr überrascht, wie freudig die Leute eigentlich waren, wie sie mich gesehen haben als Europäer, der ihre Kultur angenommen hat, der wirklich ernsthaft praktiziert, auf einer Insel lebt, ganz alleine meditiert. Und das war ein sehr großes Glücksgefühl für mich, wie die Leute wirklich unterstützt haben und wie sie mich beschenkt haben. Und man darf ja auch als Mönch den Leuten nichts ablehnen. Wenn einer was geben will, darf man sagen, nein, möchte ich nicht. Am Anfang kam sehr oft der Gedanke in mir zu sagen, ich habe genug, es genügt für mich für heute. Aber das darf man nicht, weil man sonst den Leuten die Gelegenheit nimmt, was Gutes für sich zu tun. Also total andere Philosophie, wie wir es eigentlich hier bei uns haben.
Auf Battletour. Master Han Shan, einst der deutsche Hermann Ricker, der erfolgreicher Unternehmer war und schließlich alles hergab, um als Bettelmönch zu leben.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Master Han Shan. Einst hieß er Hermann Ricker und wurde in Deutschland geboren. Heute ist er ein Lehrer des Buddhismus mit einer 10-jährigen Erfahrung als Bettelmönch in Thailand. Wir haben ja gerade drüber gesprochen. Sie haben 2 Jahre auf einer einsamen Insel gelebt. Jeden Morgen sind Sie auf Battletour gegangen. Was haben Sie danach den ganzen Tag gemacht?
Ja, ich habe meine Kleider gewaschen, habe meditiert bis zu 15 Stunden am Tag und habe mich mit der Natur beschäftigt. Ja, manchmal kamen auch Leute vorbei, manchmal kamen die Fischerleute dabei, gab was zu tun, aufzuräumen, war immer was zu tun. Aber habe natürlich versucht, was mein großer Wunsch war, die meiste Zeit dazu verwenden zu meditieren.
Haben Sie denn nie in der Zeit auf der Insel, also Sie beschreiben in Ihrem Buch, dass unglaublich riesige Moskitos da umherschwirrten zum Beispiel, die Sie plagten, haben Sie nie gedacht, warum habe ich mir das angetan? Ich könnte jetzt in meinem Luxus-Apartment in Singapur klimatisiert sitzen und jetzt sitze ich hier auf der Insel und werde gestochen?
Die Gedanken zurückzurennen kamen doch sehr oft am Anfang und auch sehr stark in mir hoch, ist ganz klar. Ich meine, vorher habe ich alles für Bedienste gehabt, alle wurde mir gemacht. Ich habe noch nie in meinem Leben Kleider gewaschen. Jetzt stand ich da im See, Blutegel an den Beinen und habe dann versucht, meine Kutten zu waschen. Nachdem ich die eine gewaschen hatte, war die andere dann schon wieder so nass da geschwitzt, dass man die auch hätte gleich wieder waschen können. Moskitos natürlich beim Meditieren, na klar, Ameisen überall, wusste nie, dass es so viele verschiedene Arten von Ameisen gab, die überall waren. War auf der anderen Seite auch eine gute Erfahrung, aber natürlich viele Male dachte ich mir, ja, jetzt sitzt du hier, von Moskitos und Ameisen gebiesackt, Schlangen kommen auch ab und zu mal vorbei, könntest aber in Singapur in deinem Penthouse sitzen, du kannst ja auch meditieren mit Aircon und fühlst dich viel wohler dabei. Was ist der Unterschied in dem Effekt, wo du sitzt? Und es sind natürlich Sachen, die der Verstand sehr festhält und man lernt wirklich bei solchen Momenten sich selbst wirklich kennen und welche Macht der Verstand eigentlich über uns hat, wie er einem dahin leiten kann, weil er einfach so stark ist und uns vor Sachen überzeugen. Und zu dem Zeitpunkt war mir vollkommen klar, was zum Beispiel ein Selbstmörder treibt, weil die Vorstellung in ihm vom Verstand, dass er sich jetzt umbringen muss zum Beispiel, ist für ihn alles. Der kennt keinen anderen Weg. Der Verstand ist so in sich selbst gefesselt, dass er nur noch kennt, er muss sich umbringen. Und sich von den Fesseln frei zu machen, das war die Kunst dabei. Und es hat mir auch sehr...
Wie lange hat das gedauert? Also bis Sie da solche Gedanken Ihnen nicht mehr kamen?
Ja, das kam schon so, nach 6 Monaten wurde das wesentlich besser. Erfordert sehr viel Arbeit mit einem selbst. Und auch die Art von Meditation, die ich gemacht habe, ist keine träumerische Meditation, ist eine Schärfung der Aufmerksamkeit, die wirklich harte Arbeit an einem selbst ist. Jeder, der das mal gemacht hat, der weiß, es ist schwer, die Aufmerksamkeit zu stärken auf das, was in einem selbst vorgeht, die Gefühle, Gedanken, Vorstellungen zu erkennen und die loszulassen.
Sie haben dann erst 2 Jahre auf dieser Insel gelebt, sind dann in einen Waldtempel umgezogen, um die traditionellen buddhistischen Gebräuche zu studieren. Haben auch gemerkt, Sie ziehen immer mehr Leute an, die zu Ihnen kommen, etwas über den Buddhismus erfahren und lernen wollen. Sie haben dann auf einem einsamen Waldstück das Navadisa Retreat Center aufgebaut, ein Ort der Stille und Einkehr, wo Menschen kommen können, meditieren können, sich selbst erforschen können, mit Ihrer Hilfe. Aus was für Mitteln haben Sie das gemacht? Sie hatten ja kein Geld.
Ja, einmal hat mir damals eine alte Frau ein kleines Stück Land geschenkt, habe ich dann später ausgebaut. Viele Leute, die gesehen haben, was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe, haben mich unterstützt. Auch Deutsche, die in der Umgebung wohnten, haben gesagt, ja, was du machst, da helf mir dabei, das ist schön, hat uns gefreut. Und es ging halt dann immer so weiter, über 8-9 Jahre, ganz langsam, selbst mitgearbeitet, auch mit den Arbeitern vom Dorf, konnte dann auch Arbeiter bezahlen, weil es war ja auch ganz wichtig, aber dieser hat ja auch eine soziale Funktion. Die Leute in der Gegend sind ja alles Reisbauern. Die Ernte findet einmal im Jahr nur statt. In der Zwischenzeit versuchen viele Männer in die großen Städte zu gehen, Arbeit zu finden. Die Familie wird auseinandergerissen. Die Frau bleibt mit den Kindern alleine zu Hause. Und ich habe schon gesehen, dass es wichtig ist, auch in der Gegend beschäftigend, auch sozial, was ich bekommen habe, weiter zu verteilen und den Leuten zu helfen, denen Gelegenheit zu geben, auch ihr Leben anders zu gestalten und eben in der Gemeinschaft zusammen zu bleiben. Und das habe ich auch immer gemacht und natürlich über die 8 Jahre. Das Navadisa wurde sehr groß, das Land wurde sehr groß, sind jetzt 20 Hektar ungefähr, sind aber immer nur noch für maximum 8 Leute, die da hin können. Das ist also immer noch klein von der Seite
aus.
Was
sind das für Leute, die da kommen?
Von überall. Da kommt die Hausfrau, da kommt die Ärztin oder der Arzt oder der Psychologe, da kommt der Geschäftsmann, da kommt alles. Jeder, der ernsthaft möchte, in sich selbst was zu verändern, wirklich ernsthaft, muss ernsthaft sein, der kommt dahin.
Und nähere Infos und den entsprechenden Link dazu gibt's bei uns im Internet unter www.swr1.de.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Master Hanshan, einst Millionär, dann Bettelmönch, jetzt ein Lehrender des Buddhismus. Master Hanshan, Sie haben vor 4 Jahren nochmal eine Wende in Ihrem Leben vollzogen und die Mönchskutte abgelegt. Was hat Sie bewogen, das zu tun? Sie waren doch glücklich als Mönch.
Ja, es war natürlich mein Bestreben, je mehr ich mir selbst erkannt hatte, dass das auch vielleicht für andere Leute nützlich wäre. Und es kam auch schon öfters vor, dass mir auch Deutsche, die zu Besuch kamen, nach Deutschland eingeladen haben, Vorträge zu halten. Und hat man überlegt, ja, mit den 227 Regeln als Mönch wäre eine, auch nur Reise nach Deutschland, sehr schwierig gewesen.
Ist ja auch schwer, ohne Geld einen Flug zu bezahlen. Ne?
Das natürlich auch noch dazu. Und natürlich, ja, überlegt, was soll ich tun, wenn ich mich im Wald setze. Wissen kann ich wenig weitergeben, also ja, mache ich das, bin dann zu dem wieder geistigen Provinzoberhaupt, zu dem Abt der Provinz hin, habe ihm mein Anliegen vorgetragen und er hat sofort gesagt, ja, du musst los, der Buddha möchte auch, dass seine Lehre mehr Leuten zugänglich ist, du hast das Wissen gemacht über 10 Jahre, du bist ein Thera, also ein Älterer, einer, der dem Buddha sein Wissen in jeglicher Form verbreiten kann. Und hat mich auch dazu noch angeregt und angehalten, das doch zu tun, weil natürlich, wenn man einen gewissen Entwicklungsstand, und ich sage Entwicklungsstand, erreicht hat, dann ist die Mönchskutte natürlich nicht mehr so wichtig, sondern es ist viel wichtiger, auch das Wissen anderen zugänglich zu machen.
Das machen Sie, Sie halten Vorträge, leiten zu Meditationen an. Wer möchte, kann, wie gesagt, auch nach Thailand zu Ihnen kommen, in ja. Ihr Retreat Center. Unabhängig von den Reisen, die Sie jetzt hier machen, sind Sie von Ihrem Lebensstil zu Hause, wenn Sie in Thailand sind, dem einfachen asketischen Leben als Mönch treu geblieben?
Ja, auf jeden Fall. Meine Hütte, die ist immer noch so wie vorher. Steht immer am Rande des Retreats-Geländes. Ist sehr einfach, hat 4 Säulen, hat ein Dach drauf, Moskitonetz drumherum gespannt und das ist auch schon alles. Und da fühle ich mich wohl, da schlafe ich jede Nacht mit der Natur verbunden. Ich esse auch jetzt noch im Retreat-Center nur einmal am Tag normalerweise, auch nur morgens. Lebe also noch mein Leben weiter und das macht mir auch Spaß.
Und das Geld, das Sie verdienen mit den Vorträgen, die Sie halten zum Beispiel?
Geld verdienen mit Vorträgen eigentlich nicht sehr, weil der Unkostenbeitrag ist doch immer sehr niedrig, um das auch so vielen Leuten wie möglich zugänglich zu machen. Wird meistens festgelegt von den Leuten, die das in den verschiedenen Regionen in Deutschland organisieren. Ich mache das nicht selbst. Und die legen auch normalerweise den Unkostenbeitrag fest. Braucht genug, wenn in Deutschland kommen, eine Ferienwohnung irgendwo zu wohnen, mal was zu essen, auch ein bisschen Sprit fürs Auto. Ansonsten eigentlich gar nichts.
Was würden Sie denn sagen, war für Sie das Wichtigste, was Sie durch die intensive Beschäftigung mit dem Buddhismus, durch Ihr Leben als Mönch für sich gelernt haben?
Ich habe wirklich die Bedeutung meiner eigenen Existenz erkannt und erfahren. Und ich weiß, dass ich mit bestimmten Energien geboren wurde, weiß ich jetzt. Und dass es einfach mein Bestreben ist, die auch weiterzugeben. Das finde ich als meine Aufgabe momentan noch im Leben, weil ich eben erkannt habe, von was unser Leben abhängig ist. Die Art von Energie, die Aufmerksamkeit, die dazu nötig ist, das Bewusstsein, das dazu nötig ist, hat jeder bei sich. Und ich möchte einfach den Leuten meine Erfahrung zur Verfügung stellen, davon zu benutzen, was sie für sich selbst brauchen. Es ist kein Lehrbuch und auch keine Lehre, die ich verbreite, auch keine Religion, sondern einfach nur eine Methode zur Verfügung stellen, die jeder anwenden kann, die jeder bei sich mal probieren kann und auf sein Leben in der richtigen Art und Weise und Intensität anwenden kann. Das ist eigentlich mein Bestreben.
Master Hanshan, ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Und dass Sie weiterhin so glücklich sind, wie Sie sagen, dass Sie es sind. Wir schenken unseren Gästen am Ende der Sendung immer eine Kleinigkeit als Dankeschön, dass Sie die Zeit für unsere Sendung hatten. Ich fand es in Ihrem Fall extrem schwer, weil was schenkt man jemanden, der eigentlich keine Bedürfnisse hat? Ich dachte mir, weil Neujahr ist und passend zu Neujahr, vielleicht freuen Sie sich über den Kunstkalender 2010 mit den schönsten lächelnden Buddha-Statuen. Ich gebe Ihnen den mal rüber.
Wunderschön. Vielen,
da Sie mal Bettelmönch waren, weiß ich ja, Sie dürfen nichts ablehnen. Sie müssen den jetzt mitnehmen.
Ja. Nee, das ist wirklich sehr, sehr schön. Das ist super. Freut mich sehr.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.